Herzlich willkommen zu Arbeitsgeist, dem Podcast der FCG Jugend. Mein Name ist Alex und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar nämlich die Präsidentin der Politischen Akademie und Nationalrätin, liebe Bettina. Hallo, dass du heute da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, es freut uns immer sehr, mit Persönlichkeiten aus Gewerkschaften, aus Politik zu reden. Und diejenigen, die unseren Podcast öfter hören, wissen, dass wir immer mit einem Red Rap oder mit vier schnellen Fragen an unseren Gast starten. Das möchten wir auch mit dir machen. Und da fangen wir gleich an. Und zwar für einen guten Tag. Was brauchst du da?
Idealerweise davor ausreichend Schlaf, hängt eher von meinen Kindern ab, ob sie das haben, und ein Frühstück. Und wenn das geschafft ist und Zeit dafür ist, dann kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen.
Jawohl. Und Urlaub hast du schon geplant mit den Kindern?
Ja, wir sind mit der Großfamilie im Burgenland und dann mit der Kleinfamilie, also mein Mann, meine zwei Kinder und ich in Hamburg. Probieren den Nachtzug aus. Schauen wir mal.
Okay, cool. Ich bin mit dem Nachtzug mal nach Paris gefahren, kann ich nur empfehlen. Also es ist ganz cool.
Ich werde berichten.
Jetzt ist heute auch super heiß. Was ist denn dein Lieblingseis, wenn es eine Abkühlung sein darf?
Pistazie.
Pistazie, okay. Und dein Wunsch für das restliche Jahr 2022?
Naja, das ist in Wahrheit, dass wir am Ende dieses Jahres tatsächlich was gelernt haben. Und zwar auch gelernt haben, dass wir, wenn wir aufeinander zugehen und miteinander versuchen, die Probleme zu lösen, dass da was gelungen ist. Das wäre eigentlich mein Wunsch, wenn ich 23 zurückschauen kann auf 22, dass uns das gelungen ist.
Das wollen wir alle hoffen. Hä? Bettina, ich habe gesagt, wir starten mal ins Inhaltliche, und da die allererste und fast wichtigste Frage: Wie geht's dir denn?
Sehr gut. Wir sitzen hier, das können die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen, an dem schönsten Arbeitsplatz Wiens, möchte ich sagen, Springerschloss an der Politischen Akademie. Und wenn man hier arbeiten darf, dann kann es einem eigentlich nur sehr gut gehen, vor allem auch mit dem Team, das rund um mich ist.
Ich muss auch sagen, als ich hier reingekommen bin, ich war schon öfter hier auf Seminaren, aber den Stock hier oben habe ich noch nicht kennengelernt. Und dieses Medienstudio hier, das ist schon wirklich sehr beeindruckend.
Also ja, unentdeckte Schätze bei uns.
Das stimmt, ja. Bettina, du bist jetzt ja seit einigen Monaten auch Nationalrätin und schon ganz, ganz lange in der Politik, in den verschiedensten Stationen. Kannst du uns mal ein bisschen so deinen Werdegang aufzeichnen? Warum bist du in die Politik gekommen? Wie war das damals?
Also die Frage ist ja jetzt eigentlich, bin ich in die Politik gekommen oder war die Politik eigentlich immer schon da in meinem Leben? Und das ist eigentlich so das Thema, das mich so beschäftigt hat, seit ich auf der Welt bin. Mein Vater war immer ehrenamtlich, später auch dann hauptamtlich politisch engagiert, und somit war Politik eigentlich immer da. Es war für mich nie was Fremdes oder etwas, für das ich mich sehr bewusst entscheiden habe müssen. Meine Eltern sind, sage ich ganz bewusst, im gewerkschaftlichen Podcast beide Lehrer, also aus dem öffentlichen Dienst. Und irgendwie bin ich in einer Zeit und an einem Ort aufgewachsen, wo es noch viel üblicher war, als es heute ist, dass sie die Lehrerinnen und Lehrer auch in ihrer Freizeit selbstverständlich auch ins Dorfleben auch eingebracht haben. Ich weiß, im städtischen Kontext ist es sicher anders, aber bei uns war das ganz klar, dass man, wenn man Lehrer war, dann am Nachmittag ein Fußballtrainer irgendwie war und dass man in der Dorfgemeinschaft sich eingebracht hat, dass die Lehrer dort die Plakate geschrieben haben, weil die haben ja alles zu Hause gehabt, also ja. Papier, also als hätten andere Leute das nicht, aber es war ganz selbstverständlich. Und so bin ich in einer Familie aufgewachsen, die im umfassendsten Sinn irgendwie politisch war, nämlich sich immer ins Gemeinwesen auch eingebracht hat. Und ja, auch bei der ÖVP halt war, und das war für mich als Kind schon selbstverständlich, mit dem Papa halt Einladungen austragen zu gehen. Also es war für mich kein so ein großer Sprung. Im Erwachsenenleben sicher noch eine sehr bewusste Entscheidung, dann also tatsächlich auch dann in der Partei tätig zu werden, wo die Eltern sind. Das muss ich sagen, war mit so 14, 15, 16 schon ein bisschen so ein Gewissenskonflikt, ob man denn tatsächlich das tun kann. Aber es hat sich letztlich so ergeben, weil mir die richtigen Menschen dann auch gefragt haben und weil ich dann eine Aufgabe gefunden habe, ehrenamtlich in der jungen ÖVP. So hat das begonnen, Ende meiner Teenagerzeit, wenn man so will, und hat mich dann dazu geführt, durch viele glückliche Zufälle, sicher auch mein Wollen, aber viel Unterstützung, dass ich dann Landesopfer der jungen ÖVP geworden bin und das wiederum mit viel Unterstützung mir ermöglicht hat, dann auch in Landtag und Bundesrat ein Mandat zu haben, in die Bundes-JVP zu kommen, in Sebastian Kurz kennenzulernen. So. Mhm. Am Ende der Tage bin ich jetzt Präsidentin der Politischen Akademie, was mich sehr freut, was aber damals nicht absehbar war. Aber was immer klar war, ist, dass ich aus einer Familie komme und auch ein Mensch bin, der sich ins Gemeinwesen einbringt. Und das habe ich seitdem getan, und es hat sich jetzt so geendet zu mir bis zum heutigen Zeitpunkt mal, dass ich tatsächlich in der Politik im engeren Sinn angekommen bin. Das macht mir viel Freude.
Jawohl. Du hast es jetzt sehr schön skizziert, eigentlich, dass du begonnen hast beim Austragen und beim Klinkenputzen, wie man ja so sagt. Und jetzt sitzt du im Nationalrat seit einigen Monaten, hast ja eigentlich wirklich alles an Erfahrung schon durchgemacht. Wie ist es jetzt für dich, im Nationalrat zu sitzen? Wie gefällt dir die Aufgabe?
Ich habe vorher, glaube ich, schon skizziert, dass Politik halt aus meiner Sicht viel größer ist und dass sozusagen das Einbringen ins Gemeinwesen, das ist also, was dem zugrunde liegt. Ich habe jetzt die Ehre, im Parlament zu sein. Gibt es ja nicht viele, 183, die im Nationalrat sitzen, ja, in ganz Österreich. Also insofern verstehe ich es immer noch als große Ehre, dass ich das tun darf. Und ich bin Parlamentarierin aus Leidenschaft. Das habe ich im Bundesrat und im Landtag auch schon erleben können, mitgestalten dürfen, weil ich tatsächlich daran glaube und überzeugt bin, dass das Parlament der beste Ort für Diskurs und Auseinandersetzung auch im schönsten Sinne des Wortes ist, nämlich andere Meinungen zu hören, sich da auseinanderzusetzen, damit das auch sichtbar und transparent für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, hörbar, erlebbar. Dass das natürlich, und das erleben wir auch alle, nicht in diesem besten Sinne immer gelingt und dass man das vielleicht auch, das, wenn man sich's anschaut, im Fernsehen oder so miterlebt, auch die Outtakes sind ja meistens sozusagen auch nicht die schönsten, die man dann hört, dass das manchmal auch zum Abgewöhnen ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, das verstehe ich. Aber umso mehr ist es für mich Ansporn, auch da in meiner Rolle immer wieder zu versuchen, auch durch eigenes Beispiel, diese politische Kultur zu verbessern und dort, wo sie gut ist, sie auch so zu erhalten. Weil ich glaube, diese Gesprächsbasis werden wir bei schwierigen Themen, die auf uns zukommen und die auch schon da sind, immer mehr brauchen.
Du hast jetzt schon angesprochen, die Kultur und die Stimmung auch. Wie hast du denn da die Entwicklung im Nationalrat oder so generell in der Politik wahrgenommen, wo du jetzt schon so viele Jahre Erfahrung hast?
Na, ich finde, dass es schon anders geworden ist. Es ist natürlich klar, dass in Politik es nicht immer nur Schönwettertage gibt und dass es natürlich auch Auseinandersetzung und Auseinandersetzung auch Reibung gibt, dass da viel Leidenschaft im Spiel ist, das ist alles klar und dass man nicht immer mit Samthandschuhen angefasst werden kann. Auch, ich glaube, das lässt man sich ein, wir sind auch alle erwachsene Menschen, die das beruflich machen. Aber ich finde, was passiert ist in den letzten Jahren, ist schon, dass es untergriffiger geworden ist, dass das, was man ja auf der einen Seite glaubt, das gibt es nur im Netz, also so Beschimpfungen, Anschuldigungen, dass das mittlerweile auch unverhohlen am Rednerpult ins Mikrofon passiert, bei laufender Kamera, dass die Dinge sehr persönlich werden und dass es vielfach nicht mehr ums bessere Argument geht, sondern einfach darum, wer halt tiefer in die Schublade greift. Das ist der eine Aspekt, das finde ich traurig, weil diese Verrohung der Sprache schon was mit uns macht und das glaube ich durchaus. Und der zweite Aspekt, den ich sehr schade finde, ist, dass wenn das Argument halt nicht reicht oder wenn man findet, dass das Wahlergebnis so nicht das ist, dass einem selbst taugt, dann geht man halt vor Gericht. Also quasi im Sinne von, dass die Gerichte müssen halt darüber entscheiden, ob jetzt jemand Politiker, Politikerin darf, gar nicht die Gerichte, in Wahrheit, das reicht ja schon, wenn man sagen kann, die Justiz ermittelt, also man hat gegen jemanden Anzeige eingebracht. Und das finde ich halt auch ein Stück weit bedenklich, weil die Frage ist, wohin soll uns das führen? Also wenn dann sozusagen dann die Mehrheitsverhältnisse sich ändern, dann gibt es dann halt eine Vergeltung, dann machen die anderen das genauso und so beschädigt man tatsächlich Demokratie. Das finde ich nicht gut und finde ich nicht schön und ich glaube, da sollte man, und das versuchen wir ja in der Volkspartei durchaus und ich versuche es persönlich auch, mit gutem und anderem Beispiel voranzugehen. Gelingt nicht immer, Menschen sind fehlbar, wir sollten uns täglich darum bemühen.
Ja, unterstreiche ich total, was du da gesagt hast. Ich glaube, vor allem für junge Menschen ist es dann schwer, wenn man sich dann überlegt, mag ich mich engagieren in der Politik, bekenne ich Farbe sozusagen zu einer Partei und dann liest man solche Schlagzeilen, dann ist es nicht immer einfach. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist in solchen Zeiten, und das ist schon angesprochen, ist das eine breite Familie hinter sich zu haben, Werte, auf die man sich verlassen kann, um eben auch durch solche schweren Zeiten auch durchzukommen und richtig durchzukommen. Und jetzt ist die ÖVP ja sozusagen eine bürgerliche Partei, wie man ja immer sagt. Und das Wort bürgerlich, das klingt so altbacken, wenn ich das so sagen darf. Kannst du uns mal erklären, was bürgerlich für dich heißt?
Ich versuche es kurz zu machen, ich kann verweisen auf zahlreiche Angebote, die es auch an der Politischen Akademie gibt, die man auch bei uns online nachschauen kann, in unserem Bildungsraum online, weil es natürlich da viele Herangehensweisen gibt, das zu beschreiben. Man kann das aus seiner historischen Entwicklung heraussehen. Wie haben sich Bürger oder die Eigenschaft als Bürger und Bürgerin überhaupt entwickelt? Ist das ja eigentlich sogar ein Geschenk, dass man als Bürger und Bürgerin aktiv teilhaben kann oder weniger sogar ein Geschenk, etwas, das sich die Menschheit ja erarbeitet hat, dass es tatsächlich aktive Bürgerinnen und Bürger Teilhabe am Gemeinwesen gibt. Aber wie gesagt, dazu verweise ich gerne auf unsere Angebote der politischen Bildung.
Wir verlinken es dann gerne in der
Beschreibung.
Sehr gut, das
wäre perfekt für alle, die tiefer tauchen wollen. Aber ich finde, das Bürgerliche ist, auch wenn es für dich jetzt irgendwie vielleicht verstaubt klingt, etwas sehr, sehr Jetztzeitiges, weil es nicht eine Ideologie ist, die den Menschen übergestülpt wird, vorgeschrieben wird, so wie wir das aus anderen Ideologien kennen. Ich denke jetzt an den Marxismus zum Beispiel, wo es darum geht, es ist ein theoretisches Gedankenkonstrukt, das man dann top-down versucht umzusetzen. Nicht sehr erfolgreich, wie wir gesehen haben. Das Bürgerliche ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Haltung zum Leben, eine Sicht aufs Leben, der Wunsch auch, Freiheit und Verantwortung in Einklang zu bringen. Also sich als freier Mensch zu begreifen in einer Welt, in der ich viele Möglichkeiten habe, meine Talente, mich zu entfalten, mein Leben nach meinen Vorstellungen auch zu leben, aber gleichzeitig immer verbunden mit der Verantwortung, die ich nicht nur für mein eigenes Handeln, seine Folgen habe, sondern mit der Verantwortung, die ich auch für andere habe, in meinem Umfeld und fürs Gemeinwesen. Und das, finde ich, passt so perfekt in unsere Zeit heute, in der wir ja, und sehr vielfach auch natürlich beschweren über den Individualismus, der vielleicht um sich greift. Das ist nicht das, was ich mit Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums meine, sondern Individualismus geht vielleicht oft ein Stück zu weit. Man sieht nur das eigene. Das Bürgerliche, das beinhaltet beides, Freiheit und Verantwortung. Und das finde ich in dem Sinn sehr, sehr wichtig. Es beinhaltet für mich auch ein Stück weit, dass man nach dem Guten strebt, dass man schon das Gefühl hat, dass es da, dass ich mich selbst, aber auch das Gemeinwesen verbessern kann. Also, dass ich natürlich das Ziel habe, mich da entsprechend auch einzubringen. Auch das, glaube ich, ist relevant. Man hat ja oft so das Gefühl, dass die Menschen in einer Endzeitstimmung sind. Ne? Also, kann eh nichts machen, alles wird irgendwie schlechter. Aber im Bürgerlichen glauben wir schon daran, dass es Gestaltungskraft gibt. Und das ist mir irgendwie auch noch so ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht das Dritte, auch sehr relevant, denke ich, in Zeiten wie diesen. Dem Bürgerlichen ist es fremd zu spalten oder auch in Extreme abzugleiten. Es gibt ja wiederum Ideologien, die sehr stark auf Kampf ausgerichtet sind. Klassenkampf oder auch das Aufteilen der Nationen, Nationalismus, sozusagen die einen, die anderen. Das Bürgerliche sucht auch immer das Verbindende und versucht irgendwie die Gesellschaft auch, die Werte der vielen in der Gesellschaft auch in Einklang zu bringen. Und auch das ist für mich eine sehr, sehr spannende Haltung. Das heißt, das Bürgerliche ist differenziert. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man sich damit auseinandersetzen muss. Der Bürgerliche ist auch ein kritischer Geist. Auch das ist nicht immer einfach. Vielleicht für die Politik sogar nicht einfach. Aber genau das ist es. Ich glaube, das Bürgerliche, eine bürgerliche Haltung und bürgerliche Menschen sind irgendwie Nährboden auch für Demokratie in dem Sinn, wie ich sie verstehe. Auseinandersetzen miteinander, einen Wettstreit und einen gemeinsamen Bauen an diesem demokratischen Gebilde. Das ist, glaube ich, wichtig und das brauchen wir. Nicht Menschen, die sich zurückziehen, denen alles wurscht ist, sondern die sich aktiv einbringen wollen. Und insofern sehr zeitgemäß, vielleicht nicht die Begrifflichkeit, aber wenn sozusagen der FCG-Jugend, junge Menschen sind dafür auch da, dass eine bessere einfällt, mit der wir auch etikettieren können. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, was drinsteckt. Genau.
Du, ich finde das Wort bürgerlich, das passt total. Also ich spreche ja sozusagen jetzt hier nicht in meiner Person, sondern für die Jugend. Und ich fand die Beschreibung von dir wirklich sehr gut. Und ich glaube, das bringt es echt auf den Punkt. Ich möchte kurz eine Sache aufgreifen, die du angesprochen hast, das mit diesem Spalten und diese Kampfbegriffe und so. Ich merke das ja in der gewerkschaftlichen Arbeit ganz, ganz stark. Dass da auch der ÖGB und vor allem die FSG ja mit so Gegenmacht und die einen gegen die anderen und diese Schwarz gegen Weiß. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man auch merkt, wenn man in diesen bürgerlichen Organisationen, sei es jetzt ÖVP, FCG oder wo auch immer unterwegs ist, dass da irgendwo dieses Vereinende und dieses wirklich Diskutieren und sich dann auf eine Sache einigen und dann mit der auch rausgehen. Also ich finde, das wollte ich nur nochmal unterschreiben. Ich habe es vorher schon angesprochen, es ist super heiß draußen. Der Klimaschutz und die Klimapolitik ist generell so Thema Nummer eins oder sollte Thema Nummer eins sein. Jetzt hat die ÖVP ja schon vor vielen Jahren die sogenannte ökosoziale Marktwirtschaft erfunden, in Anführungszeichen, oder das Konzept vorgelegt. Kannst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet?
Sehr stark ist er verbunden bei uns mit Josef Riegler, ja. Der 1987 als Land- und Forstwirtschaftsminister da schon gesprochen hat von diesem Dreieck, strategischen Dreieck der ökosozialen Marktwirtschaft. Und diese drei Ecken quasi, oder die drei Spitzen quasi dieses Dreiecks sagen, auf der einen Seite geht es darum, dass unsere Gesellschaft ökonomisch, also wirtschaftlich leistungsfähig ist und bleibt. Da muss man ja immer wieder auch Dinge ändern, dass das so bleiben kann, sehen wir heute ganz besonders. Dass wir auf der zweiten Spitze, Seite, sozial orientiert aber auch sind, dass das auch nur geht, indem es vorher schon vom bürgerlichen Ausgleich auch gesprochen, dass auch soziale Aspekte im Sinne auch von Solidarität und Subsidiarität da berücksichtigt sind und dass wir drittens ökologisch verantwortungsvoll in dem Zusammenhang auch handeln. Und Nachhaltigkeit ist zwei Jahre später dann auch einer von sieben Grundsätzen im Programm der Volkspartei geworden. Ne? Gibt sieben Grundsätze, einer davon ist die Nachhaltigkeit. Und ich denke, wenn wir so in die Geschichte der Menschheit schauen und dann hat die ÖVP wahrscheinlich auch einen Prozess durchgemacht, aber was wir gesehen haben, und das ist Fakt, nicht nur eine Erkenntnis, die der ÖVP zugänglich ist, dass Marktwirtschaft eigentlich das beste System ist, das wir als ausprobiert haben, Wirtschaftssystem, allen anderen überlegen ist, weil es besser schafft, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, die es am besten schafft, dass allgemeiner Wohlstand da ist. Das größte Glück der größten Zahl, könnte man nach Jeremy Bentham sagen. Aber es gibt natürlich auch bei der Marktwirtschaft, so wie bei allen Systemen, da mal mit einem Theologen diskutiert an diesem Ort, der würde sagen, es gibt auch Auswüchse, es gibt natürlich auch Effekte, die entstehen, die man eben nicht möchte. Nämlich, dass es dass gesellschaftliche Ziele eben nicht erfüllt werden vom Markt, nämlich der Ausgleich zwischen armen und reichen Menschen, um es jetzt einmal sehr plakativ zu sagen, die Hilfe für sozial Schwache, die im Moment auch nicht leistungsfähig sein können oder dauerhaft nicht was beitragen können. Und da greift der Staat eben lenkend ein. Und dann hat man gesehen, es gibt ja nicht nur die Menschen, die quasi so eine Parteienstellung in dem System haben, die auch einen Anspruch haben, oder Rechte, die einfach auch da sind, sondern es gibt auch die Natur, die da ist, ne? Die Grundlage all dieses Wirtschaftens ist. Und da kam das Ökologische einfach auch mit rein in diese Betrachtungen. Man hat gesagt, na, die Grundlagen dessen, mit dem wir arbeiten, ist Natur und ist die Ökologie. Und auch mit der wollen wir verantwortungsvoll umgehen. Also ich finde, steht der ÖVP sehr gut an, genau dieses Modell entwickelt und mitentwickelt zu haben für Österreich. Weil, finde ich, genau dieses Ausgleichende, dass wir als soziale Integrationspartei viel für alle Bevölkerungsgruppen da sein, genau, wie ich vorher mit den Bürgerlichen skizziert habe, weil wenn wir das also verkörpern wollen, dann ist das genau unser Wirtschaftsmodell, unser ordnungspolitisches Modell, nach dem wir unser Tun und Handeln ausrichten sollten und aus meiner Sicht ja auch tun. Stichwort ökosoziale Steuerreform zum Beispiel.
Ja, weil man sagt ja immer, der Joschi Riegler war seiner Zeit voraus und das war damals noch nicht aktuell, aber heute, wenn man sich anschaut, vor allem jetzt in der Corona-Zeit und jetzt mit Inflation, wir haben trotz all diesen Herausforderungen ein Wirtschaftswachstum. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Situation am Arbeitsmarkt mit fast Vollbeschäftigung in manchen Bundesländern. Man hat dann oft das Gefühl, dass irgendwie andere politische Parteien eine dieser drei Ecken, wie du es vorher gesagt hast, irgendwie vergessen und sagen, okay, na, nur helfen und nicht auf den Markt schauen oder nur auf den Markt und nicht helfen. Und da gleich sozusagen die nächste Frage. Warum ist das Konzept jetzt genau heute so aktuell? Also wo sagst du, sind die Herausforderungen von heute besonders gut durch die ökosoziale Marktwirtschaft abgedeckt?
Du hast jetzt sehr, sehr eingangs sehr gut gesagt, weil du hast auch gemeint, Joschi Riegler war seiner Zeit voraus. Vielleicht war es gut, dass er seiner Zeit voraus war, weil wir damit ja auch Grundlagen in Österreich schaffen konnten, die uns jetzt vielleicht in eine bessere Situation bringen, auch mit Krisen umzugehen. Und es ist ja Gott sei Dank so, dass nicht die politische Meinungsblase tatsächlich bestimmt immer, was sich in einer Gesellschaft, in einer Volkswirtschaft tut, sondern dass es zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die auch dafür sorgen, dass diese Marktwirtschaft, die soziale, die ökosoziale Marktwirtschaft auch funktioniert, dass die Grundlage, die wirtschaftliche, auch jeden Tag geschaffen wird. Also nur weil jetzt sozusagen im Parlament vielleicht und auch zur Opposition ein paar schreien, dass das nicht so sein sollte. Es ist ja nicht so, dass die sofort ihre Arbeit niederlegen und sagen, so, wir warten jetzt darauf, sozusagen, dass der Staat uns versorgt. Das ist Gott sei Dank ja nicht so und das ist genau das, was ich meine. Es braucht immer Eigeninitiative Menschen und darauf stellt so ein ordnungspolitisches Modell auch ab. Das ist die Grundlage, auch die Grundannahme, die denen zugrunde liegt, dass Menschen auch was beitragen wollen in dieses Gemeinwesen, in dem Fall halt in die Marktwirtschaft, in die Volkswirtschaft. Warum ist es gerade jetzt so wichtig? Also ich denke jetzt, wenn man die Krisen denken, die du auch angesprochen hast, die Corona-Krise, jetzt die infolge des Ukraine-Kriegs, also dieses Angriffskriegs Putins in der Ukraine, ausgelösten Krisen und Situationen, die wir da zu bewältigen haben, da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir uns an die ökosoziale Marktwirtschaft erinnern und uns darauf besinnen. Also ich denke, die Antworten, die wir da in der Bundesregierung gegeben haben, sind ja ökosoziale Antworten. Es gibt jetzt eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, es sind viele und ich versuche jetzt nur ein paar zu nennen, damit es auch nicht für die Zuhörerinnen verwirrend ist, wenn man das nicht vor sich liegen hat. Das ist mein Vorteil, ich muss nicht alles mir im Kopf behalten. Aber wir geben eine zusätzliche Familienbeihilfe zum Beispiel im August von 180 Euro, unterstützen halt besonders auch Familien, weil wir überzeugt davon sind, dass die auch die Grundlage für die Gesellschaft sind. Das ist eine, wenn man so will, wenn man es jetzt aufdröseln möchte, auf der sozialen Flanke dieses ökosozialen Modells eine Maßnahme, aber ganz besonders gezielt einfach für Familien, weil die da auch mehrfach belastet sind. Wir geben einen Energiebonus aus, also diesen in der Klimabonus einen Teil davon und dann nochmal den zusätzlichen Energiebonus, was die Kosten betrifft, um auch allen Menschen in Österreich möglich zu machen, dass sie da jetzt durch diese Krise kommen und auch die Mehrkosten da abzufedern. Es gibt extra nochmal 300 Euro für besonders betroffene Gruppen, die über sehr geringe Einkommen verfügen, wo eben die Energiekosten und die Lebensmittelkosten einen sehr großen Anteil an ihren Ausgaben eben ausmachen. Das ist, denke ich, irgendwie sehr, sehr wichtig und ich finde bahnbrechend und das darf man neben all diesen Maßnahmen überhaupt nicht vergessen, ist die Abschaffung der kalten Progression. Ja. Also die einfach zeigt, dass wir mehr Leistung, wenn man so will, nicht bestrafen wollen in Zukunft. Weil wenn ich mehr leiste, nimmt mir der Staat mehr weg. So war es ja bisher mit dieser schleichenden Steuererhöhung, die da gekommen ist. Viele Menschen gar nicht mitgekriegt haben, denen ist nur aufgefallen, arbeite ich mehr und verdiene vielleicht auch mehr oder schaffe mehr Wert und habe mehr Einnahmen und dann bleibt am Ende der Tage nicht mehr übrig. Das ist an sich unfair gewesen und wir nutzen jetzt diese Möglichkeit, die es da gibt und dieses Window of Opportunity auch in der politischen Konstellation, ja. Das muss man auch sagen, das endlich auch zu tun, was zutiefst ökosozial ist. Und ich glaube, was viele vielleicht da schon jetzt wieder vergessen haben, weil nichts ist so alt wie die Tageszeitung von heute Morgen, oder quasi, ist, dass wir die ökosoziale Steuerreform, einen großen Meilenstein ja. Jetzt in dieser Koalition über die Bühne gebracht haben, mit Eckpunkten, die aus meiner Sicht ökosoziale Marktwirtschaft pur sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden entsprechend auch entlastet mit dieser ökosozialen Steuerreform. Ist ja jetzt schon spürbar, die Steuerstufen wurden da entsprechend gesenkt. Wir unterstützen ganz besonders auch wieder dort im Bereich, wo es möglich ist, bei sozial schwächeren Personen, die das besonders brauchen. Und wir haben den Einstieg in die CO2-Besteuerung geschafft. Das wird natürlich jetzt heuer nochmal mit diesen Sofortmaßnahmen ein Stück weit abgefedert, vielleicht nicht so spürbar, aber all das wird relevant sein. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir jetzt auch schon über ein Energiepreismodell nachdenken, das WIFO bringt da Vorschläge ein, dann sind wir da auch wieder in der richtigen Richtung, wo wir Menschen sanft, aber doch in Richtung auch ökologischeres Verhalten, Energiesparen bringen wollen, ohne der Wirtschaft sozusagen den Motor abzuwürgen. Das wäre ja auch, also ist genau das, was wir nicht wollen, sondern das sehr dosiert zu machen, sodass sich letztendlich trotz der Krisensituation dieses Dreieck in Balance halten lässt. Und ich finde, das geht sich halt immer nur dann aus, wenn man diese Balance auch vor Augen hat. Und deswegen finde ich, die soziale Marktwirtschaft gerade jetzt, also halte ich sie für einen sehr, sehr guten Wegweiser, uns dadurch zu manövrieren. Und ist vielleicht die jetzige Regierungskonstellation genau die richtige, dieses Thema zu betreiben.
Jetzt hast du mir praktisch meine nächste Frage schon weggenommen, was super ist, weil ich eben wissen wollte, welche Meilensteine oder welche Punkte man eben in der Arbeit der Regierung aktuell unter ökosozial bezeichnen könnte. Jetzt stelle ich eine andere spontane Frage, und zwar, wenn jetzt so viel Ökosoziales dabei ist und das sind ja wirklich Maßnahmen, die die Leute spüren, die Leute spürbar entlasten, doch nachhaltig entlassen, plus gleichzeitig eben noch, dass es angesprochen, eben Umweltschutz auch nicht vergessen wird. Warum heißt es dann von der Opposition immer, die Regierung ist so kalt und so nicht sozial und also, ich meine, blöde Frage, ich weiß, das ist politisches Spiel, aber glaubst du, da kann wie verkaufen die das ihren Leuten? Sagen wir es vielleicht so.
Ein Stück weit habe ich ja vorhin schon gesagt, es geht ja leider momentan oft sehr wenig um das bessere Argument. Also ich finde, die Dinge sind ja oft auch nicht sehr sauber argumentiert. Es wird halt einfach mal eine Behauptung in den Raum gestellt. Mhm. Und wenn die oft genug gesagt und wiederholt wird und auch von Medien quasi gleich so wie ein Echo übernommen wird, dann denkt man sich wahrscheinlich irgendwann, irgendwas wird da wohl dran sein. Wenn ich jetzt schon 10-mal gehört habe, dann wird das wohl stimmen. Insofern ist es natürlich politische Taktik im aus unserer Sicht schlechtesten Sinne natürlich. Mhm. Aber für diejenigen, die es benutzen, funktioniert das. Und dann, wenn ich ein Stück weit dahinter schaue, sehr wohlwollend versucht dahinter zu schauen, dann muss man natürlich sagen, dass es unterschiedliche Zugänge gibt, wie man auf Menschen schaut, welches Menschenbild man hat und wo man findet, dass Unterstützung genug ist. Jetzt sitzen gleich neben mir oder neben uns im Parlament jetzt die FPÖ. Hm. Übrigens sehr interessant für mich, aus meiner Sicht sehr nicht sehr glaubwürdig oder jetzt irgendwie aufrichtig. Die haben mit uns gemeinsam in der Regierungskonstellation den Familienbonus eingeführt. Jetzt haben sie im letzten Plenum gegen die Erhöhung gestimmt. Also irgendwie, das geht sich für mich jetzt auch nicht ganz aus, aber wie auch immer. Aber die haben halt eine ganz klare Vorstellung davon, dass halt Menschen, die zuwandern, weniger Leistungen kriegen, sondern das ist für sie einfach klare Programmatik. Also die finden, wir beurteilen die Menschen nicht danach, ob sie bei uns im Sozialsystem einzahlen, ob sie hier arbeiten und so, sondern die finden halt einfach, also sehr, sehr klar und deutlich hat es ein Kollege beim letzten Mal gesagt, also ein Kollege von der FPÖ im Parlament, unser Geld für unsere Leid, also der alte Slogan, den es schon bei Jörg Haider gegeben hat, ist wieder da, aber das ist ihre Meinung und unsere Leid sind aus deren Sicht nur Menschen, die, weiß nicht, hier geboren sind oder die eine bestimmte Hautfarbe haben, also ganz genau definieren uns ist ja eh immer schwierig, es hängt davon ab, was politisch opportun ist, aber das ist um deren klare Programmatik, die haben eine andere Haltung, die sehen halt, also schauen da anders auf diese Situation. Es gibt Menschen, die stimmen dem zu, die wählen diese Partei, ich tue es nicht, also ich stimme dem nicht zu. Und aus Sicht der SPÖ ist es natürlich besser, wenn der Staat viel Geld einnimmt, also die halten ja, glaube ich, kein so viel von Steuersenkungen, also die finden das ja ungerecht, weil sie finden ja, genau, die sagen ja, ich kann ja Menschen nur Steuern erlassen, die auch schon vorher Steuern gezahlt haben, ja richtig, nämlich die, was beigetragen haben, ob als Unternehmerin oder als Arbeitnehmer, die wollen ja das gar nicht, die würden ja gern mehr Steuern einnehmen, damit dann, Stichwort Verteilungsgerechtigkeit, wie sie es nennen, der Staat, die öffentliche Hand dann viel verteilen kann, weil sie halt der Meinung sind, dass die Institutionen, die Behörden etc. besser in der Lage sind, dass das Kollektiv besser in der Lage ist zu entscheiden, was für einen richtig ist. Nicht unsere Haltung, weil wenn ich von Subsidiarität spreche, was ein Kernwert auch der Volkspartei ist und auch in der christlichen, katholischen Soziallehre sehr wichtig ist, dann glauben wir daran, dass Entscheidungen immer sehr nahe am Menschen zu treffen sind. Wir finden es richtig, wenn die Menschen mehr Entscheidungsspielraum haben, das heißt aber auch mehr über ihr eigenes Geld verfügen können, das sie erarbeitet, erwirtschaftet haben und selbst bessere Entscheidungen treffen. Ich glaube, es ist immer eine Frage auch des Menschenbildes. Deswegen können die unsere Maßnahmen, die aus unserer Logik Sinn machen, aufgrund unseres Menschenbildes, die wir für richtig finden, können die vermutlich aus ihrer Welt nicht richtig finden. So ist es halt nochmal. Ich finde es halt einfach immer nur schade, wenn es in so platten Parolen dann marktschreierisch verkündet wird und dann letztlich nur sehr viel Zwietracht auch in der Gesellschaft seht, weil was nämlich nicht stimmt, sie sagen ja, die Regierung macht nichts. Und das finde ich falsch. Wenn sie sagen, die machen etwas, aber wir finden, das ist in den und den Aspekten nicht richtig, fair enough, kann man sagen. Bei der nächsten Wahl habt ihr eine neue Chance, euch zu bewerben. Wenn ihr die eine Mehrheit kriegt, dann könnt ihr es anders machen. Aber sie sagen ja, wir machen nichts und das ist halt schlichtweg falsch und das finde ich schade, wenn man halt mit Fake News quasi versucht, ja, Politik zu machen.
Ja, du, ich habe letztens in der Straßenbahn einen alten Bekannten noch aus der Schulzeit wieder getroffen und wir sind irgendwie auf das Politikthema gekommen, weil er eben auch weiß, dass ich in dem Bereich arbeite und dann hat er gesagt, na, das nächste Mal will ich fix die FPÖ und ich habe ihn gefragt, ja okay, warum? Naja, der Kickl macht so lustige Videos auf YouTube und auf Instagram und Facebook und das kann es ja irgendwo auch nicht sein, wenn das dann ein Wahlmotiv ist. Aber gut, das ist die Demokratie, jeder darf natürlich frei entscheiden, aber wie du schon gesagt hast, dieses Marktschreierische, das ist halt irgendwo auch eine, so eine Verwässerung von den Werten, die jeder Partei dann eigentlich zusteht. Wert ist ein richtiges Stichwort, du hast es jetzt schon ganz oft erwähnt. Ich mag es trotzdem noch einmal wirklich ganz direkt fragen. Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Das sind wohl die vier Wörter, die hier auf der Pollack am meisten ausgesprochen werden. Was bedeuten diese Wörter für dich?
Das ist spannend, gell? Ich könnte mal ein Forschungsprojekt drüber machen. Dann hergibt es, also schauen, ob das wirklich. Aber es kann sein, dass wir die sehr, sehr oft verwenden. Das ist schon richtig, weil sie tatsächlich Kernbegriffe auch sind des christlich-sozialen, aus meiner Sicht letztlich auch des Bürgerlichen. Ich fange vielleicht mit der Solidarität an, weil das ein Begriff ist, der gerade in Krisenzeiten natürlich immer wieder auch von vielen in den Mund genommen wird. Und ich glaube, da man auch sehr, sehr gut sieht, wie ein Begriff, der kann eine Überschrift sein, mit dem können viele zustimmen, aber trotzdem kann man unterschiedliche Dinge darunter verstehen und meinen. Es ist letztlich ein christlicher Wert und bedeutet, dass man zusammenhält. Es bedeutet auch, einander zu helfen und Selbsthilfe zu beanspruchen, wenn man sie braucht, wenn sie notwendig ist. Das klingt einmal sehr banal. Aber das ist natürlich etwas, was man sehr schnell überbeanspruchen kann. Ne? Also wenn man die Hilfe dann auch beansprucht, wenn man sie gar nicht wirklich braucht und das System auch irgendwie in dem Sinn ausnutzt, ist es schon natürlich schwierig. Und ich glaube, wir haben in der Corona-Pandemie am Anfang gesehen, da war ganz viel Potenzial da und man hat gesehen, wie viel da in unserer Gesellschaft auch steckt, spontane Nachbarschaftshilfe, also gar nicht so sehr organisierte Solidarität, sondern sehr spontane Solidarität, wo man füreinander eingekauft hat, zusammen am Balkon Sport getrieben hat, Online-Events organisiert hat, Balkonkonzerte etc. Und ich glaube, so ist Solidarität aber auch gemeint, es ist tatsächlich eine, wie Nachbarschaftshilfe, es ist ein Wert, der nur Wert hat, wenn er auch in die Tat umgesetzt wird. Und da ist für mich so wichtig, dass man Solidarität weder jemanden verordnen kann. Das ist ein bisschen das, was immer auch von sozusagen von den Linken versucht wird, nämlich über die staatliche Verteilung, aber da werden die Menschen sehr schnell unzufrieden, wenn sie das Gefühl haben, ich muss mit dem solidarisch sein und ich habe das gar nicht ausgesucht. Noch kann ich delegieren nach oben. Also die Regierung soll sich jetzt solidarisch erklären mit und so weiter. Das gibt es immer sehr, sehr oft. Nicht? Also Solidarität kann natürlich auch mal was spenden, kann wem Geld geben, Organisation, die vielleicht besser darum kümmert. Das meine ich nicht, dass das jetzt schlecht wäre. Ja. Aber es ist schon eine innere Haltung, die ich auch in eine Handlung umwandeln müsste, damit sie wirksam wird. Und das finde ich halt bei Solidarität ganz, ganz wichtig. Und ich finde, Subsidiarität geht total damit einher. Es ist so ein schwieriges Wort und ich freue mich immer, wenn ich es sage, nicht darüber stolpere. Subsidiarität, das ist jetzt gar nicht so einfach. Und geht auch nicht so leicht ins Ohr, weil es bedeutet ja nicht mehr oder weniger ist der Vorrang für die kleinere Einheit, dass Probleme am besten dort gelöst werden können, wo sie auftreten. Im umgekehrten Fall, es muss nicht immer um Probleme gehen, heißt auch, dass der Einzelne auch viel Entscheidungsspielraum haben sollte und seine Angelegenheiten selber regeln sollte. Und die nächstgrößere Einheit kommt erst dann ins Spiel, wenn der Einzelne sich nicht helfen kann. Ich glaube, das ist sehr deutlich, dass Kinder in einer Familie eingebettet, natürlich sozusagen das kleine Kind natürlich nicht selbst um seine Angelegenheiten kümmern kann, sondern der Einheit der Familie mal gut aufgehoben ist. Und wenn eine Familie was nicht gut regeln kann, dann regelt es vielleicht das Dorf oder man regelt gewisse Angelegenheiten in einem Verein und dann gibt es eine Bildungseinrichtung, einen Arbeitgeber etc. etc. So. Und es kommt aber der Einheit Staat zum Beispiel, die kommt erst, in meinem Bild, erst relativ spät ins Spiel. Es gibt halt Dinge, polizeiliche Versorgung zum Beispiel, eine Gesundheitsversorgung, klar, die wird man nicht auf familiärer Ebene lösen. Also über das Stadium sind wir, glaube ich, hinaus. Das Gott sei haben Dank. Wir gesehen, dass wir das effizienter in, nicht immer in der allergrößten Einheit, aber doch in größeren Einheiten lösen können. Und das ist Subsidiarität und hängt viel mit der Solidarität zusammen. Ich glaube, es ist sowas wie auch eine Art und Weise, wie ich Solidarität auch denken kann, dass ich dort helfe, wo es notwendig ist und wo der Einzelne sich auch nicht mehr helfen kann. Und zum Letzt bringt mich das zum Stichwort auch Gemeinwohl. Wir leben ja in einem freiheitlichen sozialen Wohlfahrtsstaat, heißt es. Und Gemeinwohl bedeutet ja nichts anderes, als dass jeder und jede Einzelne quasi in dieser Gesellschaft gut eingebettet sein soll, quasi Wohlergehen in einer Gemeinschaft erleben soll. Die verschiedenen politischen Strömungen interpretieren natürlich das recht unterschiedlich, was Gemeinwohl ist. Aber ich habe heute schon mal den Jeremy Bentham zitiert, einflussreicher Philosoph, Sozialreformer. Und der hat einmal gesagt, es geht um the greatest happiness of the greatest number, also das größte Glück der größten Zahl. Das ist natürlich eine flexible Größe, aber das ist immer das Ziel, die Vision, wo es hingehen soll. Und noch einmal vielleicht zusammengefasst, andere politische Richtungen sagen halt, sie wollen möglichst viel nehmen, um möglichst viel verteilen zu können. Mit dem Hintergedanken, der Staat könnte das besser. Das ist eben halt nicht unser Zugang. Unser Zugang ist, die kleinste Einheit entscheidet mal, der Einzelne für sich hilft anderen in seinem Umfeld, wenn die Hilfe brauchen, die helfen auch ihm. Und so entsteht peu à peu, bottom-up quasi das, was wir Gemeinwesen nennen, mit einer ganz großen Gemeinwohlorientierung. Und das finde ich ein stimmiges Modell, das natürlich in der Theorie immer sehr logisch klingt. Das Umsetzen ist das, wo wir alle gefordert sind und wo man natürlich immer wieder mal scheitert. Aber ich glaube, es braucht immer so eine Vision und die versuche ich halt aufrechtzuerhalten.
Du, das ist das, was unsere Gesellschaft auch ausmacht, glaube ich. Das Ausprobieren und das gemeinsam. Und wie du es angesprochen hast, in der Corona-Zeit hat uns, glaube ich, besonders gemerkt, vor allem auch bei den freiwilligen Zivildienern, wo es ja so viele junge Leute gab, die das gemacht haben. Und das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Zeichen, dass Österreich da noch zusammenhält. Und wenn es wirklich auf was ankommt, wir als Österreich noch gemeinsam sozusagen den Weg gehen.
Vielleicht kann ich da noch was sagen. Wir haben auch mit dem Manfred Prisching, mal Soziologe, ein Buch, also der hat ein Buch von uns publiziert und da schreibt über Solidarität und er sagt immer, Solidarität, das hat auch quasi auch ihre Grenzen. Also eine Gesellschaft kann dann auch mal überfordert sein mit dem, was man ihren Solidarität untereinander auch abverlangt. Und wir haben in Corona gesehen, das ist gesagt, auch die Zivildiener, da haben sich viele gemeldet, aber ich glaube, es braucht für die Menschen dann auch wieder einen Endpunkt, wo sie sich auch wieder von dieser Kraftanstrengung, die sie eingebracht haben, auch wieder zurückziehen können. Und ich glaube, es war das Schwierige in dieser Corona-Zeit, dass das so endlos und unplanbar war, wie lange da ich jetzt, wie jetzt zusammenrücken, zusammenhelfen. Das war kein Hochwassereinsatz, wo ich gewusst habe, wenn einmal zusammengerammt ist, ist zusammengerammt und dann können wieder alle ein bisschen sich zurückziehen und entspannen. Also man sieht auch das und ich glaube, da ist legitim, wenn dann mal auch andere wieder übernehmen, wenn sozusagen dann auch mal wieder die Profis kommen und die, die in der Nachbarschaft tätig sind, wieder auch mal ablösen. Und ich glaube, wenn dieses Wechselspiel gut funktioniert, dass die Menschen auch nicht immer volle Kanne leisten müssen und dass man auch wieder die Möglichkeit hat, sich aufeinander zu verlassen, das wäre halt total super. Aber die Menschen auch nie aus der Verantwortung lassen, ne? Also sozusagen nur zurücklehnen. Und diese Balance zu finden, das ist ja das Spannende, da die richtige Dosis zu finden, momentan ist schwierig. Also im ständigen Krisenmodus verstehe ich, dass manche natürlich manchmal oft sagen, jetzt geht's bei mir, geht mir schon die Luft aus. Ne? Das muss man auch verstehen.
Das ist ganz klar, aber ich glaube, wir werden es wie, ich weiß nicht mehr, welcher Minister es gesagt hat, aber das sehr treffend oder was, vielleicht sogar der Kanzler. Wir sind bis jetzt aus jeder Krise stärker rausgekommen. Und ich glaube, dass wir es also auch aus diesen multiplen Krisen stärker rausschaffen. Ich wollte noch eine letzte kritische Frage stellen.
Auf jeden Fall.
Und zwar, ich glaube, die Antwort ist für dich und mich gleich ja. Ich stelle es jetzt aber trotzdem und vielleicht für jemanden, der jetzt kritisch wäre, dass du das erklärst. Du hast das christlich-soziale Wertbild, die ökosoziale Marktwirtschaft, unsere Grundwerte und alles jetzt wirklich sehr schön skizziert und ich glaube auch sehr verständlich dargestellt. Aber bietet dieses christlich-soziale Wertebild wirklich noch zeitgerechte Antworten auf die heutigen Fragen?
Lass mich vielleicht beginnen. Ich bin jetzt nicht irgendwie überraschend, dass ich zu einer positiven Antwort kommen will, aber lass mich das einleiten mit einem Zitat, das vielleicht manche kennen, die hier zuhören, von Ernst Wolfgang Böckenförde, der ist Staats- und Verwaltungsrechtler in Deutschland gewesen und der hat gesagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat, also die Form, in der wir leben, der lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, sagt er auch, dass er, also dieser Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Und was meint er damit? Er meint, dass es ein Grundverständnis braucht von Gesellschaft und auch von der Rolle der Einzelnen in der Gesellschaft, damit überhaupt dieses Wagnis Demokratie, freiheitlicher, säkularisierter Rechtsstaat überhaupt gelingen kann. Ich kann Menschen nicht eine Haltung vorschreiben, ich kann Menschen nicht vorschreiben, dass sie mitfühlend sein sollen, dass sie empathisch sein sollen, das wären vielleicht Worte, die man heute verwenden würde, dass sie ein Solidaritätsempfinden anderen gegenüber haben, dass sie ihre Verantwortung für sich und andere spüren. Das sind Dinge, die ich mitbringe, die ich nicht in Gesetze gießen kann, die der Staat mir auch nicht abnehmen kann, die ich nicht auf ein Strafmandat oder auf einen Bescheid schreiben kann, sondern das muss aus den Menschen selbst rauskommen. Und daher braucht es Orientierungsrahmen. Und aus meiner Sicht ist es das christlich-soziale Wertebild, so wie es du angesprochen hast, dieses Weltbild, das uns solche Voraussetzungen auch gibt, weil es ein sehr umfassendes ist, ein sehr ausgleichendes ist, eines, das aber sehr viel Raum auch für Interpretation liefert, also dass sich auch Solidarität, Subsidiarität, Gemeinschaftswort durchdekliniert angesichts der aktuellen Krisensituation, das kann ich auch auf die Situationen anwenden. Aber vor allem ist mir wichtig, dass es so eine Grundlage braucht, auf der dann alles, was wir an Regelwerk, Institutionen, auch täglichen Wirtschaftsgetriebe haben, das braucht ja eine Grundlage, die Menschen mitbringen und die Menschen auch vereint als gemeinsame Erzählung. Und insofern, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn du Beispiele möchtest, der Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist nichts anderes als das, was im Christentum uns als Bewahrung der Schöpfung aufgegeben ist. Also logisch, ja, natürlich ist das eine Richtschnur, ist zeitgemäß. Auch die Bedeutung des Individuums ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass bei all dem, was wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, in der heutigen Zeit, auch sozusagen in einer Marktwirtschaft, auch in einem globalen Kapitalismus, vielleicht Menschen auch zur Nummer vielleicht bekommen können, ist gerade umso wichtiger zu sehen, dass es da Individuen gibt, die im Zentrum unserer Betrachtungen stehen. Nicht jetzt wiederum, die man jetzt irgendwie hochstilisiert, aber dass sozusagen jeder Mensch mit seinen ganz spezifischen Talenten, mit seiner unantastbaren Würde, auch in seiner Fehlbarkeit, da das Maß unserer Betrachtungen das Maß aller Dinge ist. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Aspekte, die heute aktueller sind denn je. Und insofern ist gut, wenn wir so einen Kompass haben, weil Verwirrungen und Herausforderungen wird es genug geben. Und da ist umso wichtiger, dass man weiß, woher man kommt und woran man halt auch glaubt, im besten Sinne.
Unterschreibe ich alles zu 1000%. Und wenn ich nicht schon davor begeistert gewesen und überzeugt gewesen wäre vom christlich-sozialen Wertebild, dann wäre ich spätestens jetzt. Ich hoffe, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Jetzt noch die letzte Frage. Du hast angesprochen, du bist selber Mutter, arbeitest natürlich hier auch auf der Pollock mit vielen jungen Leuten zusammen. Was ist so deine Message an die Jugend?
Ich war ja selbst einmal Jugendvertreterin. Und ich habe das immer total schwierig gefunden, wenn uns wer Tipps oder sowas mit auf den Weg gegeben hat. Nur wenn ich mich versuche hineinzuversetzen, wie es Menschen jetzt geht, die ungefähr halb so alt sind oder nur ein bisschen jünger als ich, die erleben natürlich jetzt eine sehr heftige Zeit. Das ist wahrscheinlich die Zeit mit den größten Verwerfungen seit den Kriegsjahren, seit dem Zweiten Weltkrieg. Für all jene, die vielleicht die Jugoslawienkriege hautnah miterlebt haben, also die haben das in der jüngeren Vergangenheit leider gehabt, aber eine Zeit wirklich mit großen Verwerfungen, mit wenig Planbarkeit, in einer Phase, wo man selbst natürlich auch vielfach noch auf der Suche ist nach seinem Weg in der Welt. Also ich stelle mir das echt schwierig vor und habe großen Respekt vor allen, die jetzt vieles meistern und schultern und die sich auch einbringen. Aber was ich einfach nur mitgeben mag, ist, dass ich glaube, dass wir trotzdem zuversichtlich nach vorne schauen können, weil eben, ich beschäftige mich jetzt gerade sehr viel mit Geschichte und mit geschichtlich-philosophischen Büchern, die ich lese und Podcasts, die ich höre, die Menschen wirklich schon viel geschafft haben, im Besinnen darauf, dass wir das geschafft haben, glaube ich, kann man wirklich zuversichtlich nach vorne schauen. Und vielleicht ist manchmal wichtig, dass man ein bisschen entkrampfter auf die Dinge zugeht. Ich erlebe oft viele junge Menschen, gerade in unserem Umfeld, die dann ganz viel schaffen wollen, die jetzt dann Studium und Job und alles unter den Hut bringen wollen und das total schnell über die Bühne bringen wollen. Ja, in dieser Unplanbarkeit, die wir die letzten 2-3 Jahre erlebt haben, darf man, glaube ich, einfach von sich selbst auch nicht zu viel verlangen bei aller Leistungsbereitschaft, die ich gut finde, sondern muss einfach, glaube ich, manches auf sich zukommen lassen, weil am Ende wird es vermutlich gut, denn sonst ist es nicht das Ende, um es mit einem Postkartenspruch zu enden.
Ich glaube, man kann es so enden, den Podcast. Ich glaube, das waren sehr schöne Schlussworte. Liebe Bettina, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über die christlich-sozialen Werte, die ja die FCG und die ÖVP oder Volkspartei ja doch irgendwie auch verbinden miteinander. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke auch für die Einladung nochmal, war wirklich sehr spannend.
Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder mal fürs Zuhören bei Arbeitsgeist. Folgt uns gerne auf Social Media, auch die Bettina natürlich, Instagram und Facebook, wo man ihre Arbeit auch beobachten kann. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn es das nächste Mal heißt Arbeitsgeist, der Podcast der FCG-Jugend. Einen schönen Tag euch noch.